Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. So, für die Predigt steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Ich lese sie uns vor. Gerühmt muss werden, schreibt Paulus, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Predigtwort heute ist schwierig für uns Vogtländer. Da geht es um Lob, es geht um Selbstdarstellung, um unerhörte Gebete, es geht um Schwachheit und um die Kraft Gottes. Warum ist dieses Gebiet für uns Vogtländer so schwierig? Weil schon der Satz, gerühmt muss werden, eine Herausforderung ist. Nicht geschimpft ist genug gelobt, ist genug gerühmt. Da wir auch noch meckerfreudig sind, gibt es nicht mal viel vogtländisches Lob. Und der nächste Halbsatz, der liegt uns da schon näher, wenn es auch nichts nützt. Da haben wir es. Loben, rühmen nützt nichts. Wenn es nichts nützt, dann kann ich es doch aber auch lassen. Was soll überhaupt diese Aufforderung zum Rühmen hier am Anfang? Und wenn das nicht schon widersprüchlich genug wäre, Paulus setzt noch eins drauf. Er fängt an, sich selbst zu rühmen. Macht es zwar geschickt. Ich kenne einen Menschen. Er anonymisiert also. Aber dann geht es los. Dieser Mensch, den ich da kenne, ist entrückt bis in den dritten Himmel, entrückt bis ins Paradies. Der hat Unaussprechliches gehört. Paulus schreibt hier also von einer intensivsten geistlichen Erfahrung. Was war das für ein Mensch? Ich hätte es fast überlesen bei der Vorbereitung. Der Mensch wird nämlich hier noch näher beschrieben. Als Mensch in Christus. Man könnte auch sagen, dieser neue Mensch, ein geretteter Mensch, ein Mensch, der in inniger Gemeinschaft mit und durch Jesus lebt. Ein Mensch, in dem Jesus zu Hause ist, ein Mensch, der in Jesus zu Hause ist. Und dieses Erlebnis war so intensiv, dass Paulus sich selbst nicht mehr erkannte. Er war eben ein neuer Mensch. Paulus rühmt sich aber nicht nur seines neuen Standes, seiner Gemeinschaft mit Jesus. Er erklärt auch, ich bin so gut, ich habe so viele Gründe, mich zu rühmen, und das ist alles die Wahrheit. Auch mein alter Mensch ist des Lobes wert. Und das stimmt. Er hatte studiert bei den besten Professoren seiner Zeit. Er hat die Lehre ernst genommen, er kannte die Bibel, er hat Karriere gemacht. Und wenn er das irgendwie als Ruhm verwenden würde, dann würde er die Wahrheit sagen. Also, er wurde nicht zu dick auftragen, das stimmt alles. Bei ihm war nicht mehr Schein als Sein, er war wirklich gut. Aber, so sagt er, ich lasse es um euretwillen. Ich will nicht für besonders unter euch gelten. Aber macht er nicht genau das? Stinkt das nicht ganz schön nach Eigenlob? Dieses subtile Eigenlob, ist das nicht genau das, was er nicht tun will? Nämlich sich loben, sich überheben, und zwar in einer doppelten Weise. Erstens sagt er, ich habe eine geistliche Spitzenerfahrung gemacht. Und das Zweite, menschlich bin ich extrem klug. Nur prahlt er nicht damit, sondern er drückt es so indirekt aus. Mal am Rande, ist diese indirekte Art des Lobes nicht auch unter uns so verbreitet wie dieses Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt? Direkt sich selber loben, das ist nicht so unser Ding, aber sich indirekt ins rechte Licht rücken, sodass es die anderen sehen, dass sie merken, was bei uns zu loben ist, das tun wir schon gern. Das tun wir viel und oft. Paulus sieht es als Gefahr, dieses Erheben, dieses Übererheben aufgrund intensiver Gottesbegegnung oder auch einer Führung oder einer besonderen geistlichen Begabung. Weiter geht es mit diesem schwierigen Kapitel. Paulus schreibt vom Fall im Fleisch. Er schreibt von Angriff des Teufels, von Schlägen. Die Ausleger haben sich viele Gedanken gemacht, was das ist, was damit gemeint ist. Ich beteilige mich nicht an diesen Spekulationen. Auf jeden Fall hängt es mit dem alten Menschen zusammen. Es hängt mit dem schon jetzt und dem noch nicht zusammen. Also damit, dass wir als Kinder Gottes schon jetzt neue Menschen in Jesus sind, aber noch in unserem alten Körper drinstecken. Und er erinnert uns ständig an unser altes, gottloses Leben. Und vor allem daran, dass wir, egal was wir mit unserem Vater im Himmel erlebt haben, nicht so gut und nicht so stark sind, wie wir meinen. Das haben wir übrigens mit vielen in der Bibel gemeinsam. 3 Beispiele aus den ersten Kapiteln der Bibel. Eva und Adam waren vom Vater im Himmel, am nächsten. Aber sie wollten noch mehr. Sie wollten wie Gott sein. Sie wollten Gott selber sein. Kain hatte eine Gottesbegegnung. Gott spricht direkt mit ihm. Und was macht er anschließend? Er wird zum Brudermörder. Und Noah wird gerettet. Und was macht er anschließend? Er besäuft sich. Und es geht weiter so bis zu uns. Wie schnell ist auch unsere Kraft, unsere moralische, unsere ethische, unsere physische am Ende? Paulus war wirklich ein aufrechter Mann. Er erkennt die Gefahr der Selbstüberhebung. Er erkennt die Schläge als Hilfe von Gott an. Und er bittet unseren Vater im Himmel um Hilfe und um Heilung. Er will das loshaben. Was will man eigentlich mehr? Besser geht's doch gar nicht. Da müsste der Vater im Himmel doch eingreifen, heilen und helfen. Ja? Unser Vater im Himmel hat dieses Gebet gehört und er hat geantwortet. Und wieder wird es schwer für uns, weil unser Vater im Himmel sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit, oder wie es in den alten Übersetzungen hieß, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist doch der Hammer. Unser Vater im Himmel nimmt die Schläge, die Herausforderung, die Schmerzen, das Leid nicht einfach weg. Paulus muss mit dem Pfahl im Fleisch leben, trotz der Gebete, trotz aller Bitten und allem Flehens, trotz des Bettelns. Ihr Lieben, hier haben wir ein Erziehungsprinzip unseres Vaters im Himmel. Und das passt nicht in unsere Zeit. Eltern erfüllen die Wünsche der Kinder. Die müssen oft nicht mal mehr bitten. Die räumen die Hindernisse aus dem Weg, wo es nur geht, und ich mache das, wenn ich es kann, auch. Aber das ist nicht unbedingt hilfreich. Es macht nicht lebensfähig. Das befördert die Selbstüberschätzung, das Vertrauen auf die eigene Kraft, den eigenen Willen. Das Erziehungsziel Gottes bei Paulus ist das Gegenteil. Erkenne, du bist von meiner Gnade abhängig. Erkenne, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht da, wo du stark bist. Da, wo du schwach bist, erlebst du meine Kraft. Wie gesagt, Paulus war ein guter, ein top ausgebildeter Mann, ein Bibelkenner, ein bestens vernetzter Zeitgenosse, dem Gott trotzdem nicht alle seine Gebete erfüllt und stattdessen aber Gnade und seine Kraft in der Schwachheit anbietet. Und die will Paulus. Und darum rühmt er sich seiner Schwachheit. weil die Kraft Christi in ihm wohnen soll. Also aus dem alten Menschen einen neuen Menschen machen soll. Und darum kann und will er guten Mutes, gut gelaunt, fröhlich sein, unabhängig von den äußeren Umständen, unabhängig von Schwachheit, von Misshandlungen, von Nöten, von Verfolgungen und in Ängsten, wenn sie um Christi willen geschehen. Denn immer dann, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Durch Christus. Merkt ihr? Auch dieser letzte Satz heute ist noch eine Zumutung für uns. Nicht Schwäche. Stärke kommt bei uns gut an. Und zwar die eigene Stärke. Und das, obwohl wir wissen, wie schnell die an ihr Ende kommt. Und darum lasst uns auf die Gnade Gottes vertrauen, die hat kein Ende. Lasst uns fröhlich mit Jesus unterwegs sein, egal wie die Zustände um uns herum sind. Lasst uns nicht auf unsere Stärke schauen, sondern uns unserer Schwachheit rühmen und Jesus mit seiner Kraft in uns wirken. Kurz, lasst uns fröhlich mit Jesus leben, komme was da wolle. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Noch ein kleiner Nachtrag zur Illustration. Stellt euch zwei Gläser vor. Das eine ist fast voll, das andere ist fast leer. Beides mit Wasser gefüllt. Einmal viel, einmal wenig. Und jetzt habe ich hier eine Flasche, ihr seht es, roter Saft. Wo passt mehr rein von diesem roten Saft? Ich brauche es euch vor, Jack. In das fast leere Glas. Da passt es rein. Dieser Saft schmeckt. So ist es mit der Kraft Gottes in uns Schwachen. Es muss Platz sein. Unsere Kraft muss weg sein, damit er wirken kann mit seiner Kraft. Und dann wird's gut. Probiert es aus. Viel Freude dabei und gute Erfahrungen.